Herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich fliege heute solo, weil der Marcel aus privaten Gründen leider keine Zeit hat, aber komplett alleine bin ich nicht. Ich habe mir einen Gast eingeladen und ich würde den quasi ganz gerne ins kalte Wasser schmeißen und ihn sich einfach direkt vorstellen lassen.
Ja, hallo, ich bin Dirk Inz und ich bin Volkswirt, einer der Vertreter der Modern Monetary Theory in Deutschland. Habe in Oldenburg promoviert und arbeite an verschiedenen Fachhochschulen und Universitäten gerade. Und habe die Pufendorf-Gesellschaft für politische Ökonomie mitgegründet 2014, um diese Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ja, wohne mit meiner Familie in Berlin.
Du bist also quasi einer von den beiden, die sich in Deutschland mit MMT beschäftigen, sehe ich das richtig?
Ja, genau, wobei Maurice Höfgen das von mir mitgelernt hat. Der war damals Student in Maastricht an der Uni und da habe ich meinen Summer School Kurs gegeben. Und da hat er sehr gut aufgepasst und als gelehriger Schüler hat er dann gleich ein Buch geschrieben, was sehr empfehlenswert ist. Eine Mythos Geldknappheit.
Ja. Da schau mal, das hatte ich bisher noch gar nicht auf dem Radar, das muss ich mir mal auf meine viel zu lange Leseliste packen. Aber gut, ich würde gerne das Pferd nicht von hinten, sondern ganz von Beginn an quasi aufzäumen, in dem Fall nämlich, was ist das überhaupt, Modern Monetary Theory? Ich glaube, die meisten Leute, die zumindest diesen Podcast hören, haben es mal zumindest ganz grob gehört, aber ich habe so das Gefühl, das ist ein Konzept, das sehr wenig verstanden ist. Vielleicht extrapoliere ich da auch meine eigene Position ein bisschen zu sehr, weil ich bin wahrlich kein Experte für den ganzen Kram, also hier quasi Disclaimer, um mich ganz ehrlich zu machen. Ich kenne mich nicht besonders aus. Ich spiele also hier so heute ein bisschen den Thilo Jung und stelle eine ganze Reihe naiver Fragen an dich und habe auch ein paar mitgebracht aus dem Blog, wo wir da quasi so eine Art Vordiskussion anhand von deinem Buch gemacht haben. Aber da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf. Deswegen für dich jetzt quasi als Eingangsfrage, was ist das überhaupt? Modern Monetary Theory.
Okay, also erstmal ist es eine Theorie und eine Theorie ist eine Beschreibung der Realität. Und eine Beschreibung der Realität, um zu erklären. Die Methode von Modern Monetary Theory ist die Betrachtung von Geldschöpfung. Das heißt also, wir gucken uns an, wie Geld entsteht und benutzen so eine Art Bilanzansatz. Das heißt also, wir zeichnen Bilanzen auf und notieren halt, wie Geld geschöpft wird, an welcher Stelle sozusagen die Forderungen und die Verbindlichkeiten entstehen, wie das Geld zirkuliert und wie Geld dann auch wieder vernichtet wird. Das heißt also, Modern Monetary Theory ist keine Ideologie und ist auch keine wirtschaftspolitische Idee oder ähnliches, sondern es ist einfach nur eine Beschreibung des Geldsystems. Ja, wie schöpfen Banken Geld, wie schöpfen Zentralbanken Geld, wie schöpft der Staat Geld, wenn er Zahlungen tätigt? Und die Brille, die wir uns aufsetzen sozusagen, ist so eine Brille wie bei dem Film Matrix. Ja, das heißt, also wir sehen nur Zahlen in Anführungsstrichen und Einträge in Bilanzen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt also, man kann für alles Mögliche argumentieren, für Steuersenkungen, für Staatsausgabenerhöhungen, für X und für Y. Aber wichtig ist sozusagen bei uns, dass wir einfach sagen, wir wollen halt die Geldschöpfung explizit verstehen. Und das ist der Ansatz gewesen, mit dem Warren Mosler Anfang der 90er Jahre sozusagen halt auch an Akademiker herangetreten ist und gesagt hat, hier, ich versuche gerade Geld zu verstehen und ich habe hier so eine Brille gefunden, in Anführungsstrichen. Wenn man die aufsetzt, dann kriegt man eigentlich ein ganz anderes Bild, als wenn man die Brille aufsetzt, die man in der akademischen Welt hat. Das heißt also, Warren Mosler war etwas überrascht, weil er halt herausgefunden hat als Investor, dass der Staat letztendlich Schöpfer des Geldes ist und dass staatliche Ausgaben zuerst kommen und danach erst können wir mit dem Geld, was der Staat ausgegeben hat, unsere Steuern zahlen beispielsweise. Oder die Banken können halt Staatsanleihen kaufen mit dem Geld, was der Staat ausgegeben hat. Das heißt also, Warren Mosler hat halt entdeckt, dass die Sequenz in den Lehrbüchern falsch ist. Das heißt also, wenn wir in die öffentlichen Debatten reingucken, dann geht es immer um die Finanzierung des Staates. Jetzt ja auch das Thema Russland und so weiter. Wie finanziert sich der russische Staat? Finanzieren wir den mit unserem Geld oder ähnlichem? Und diese Fragen sind natürlich entsprechend für die Realität relevant, auch für einen Green New Deal beispielsweise. Wo kommt denn das Geld her? Brauchen wir das von den Reichen? Brauchen wir das von den Finanzmärkten? Und die MMT sagt ganz eindeutig nein. Geldschöpfer ist einzig und allein die Zentralbank. Und eine Knappheit des Geldes für den Staat kann nur aus politischen Gründen zustande kommen, wenn der sich sozusagen selber einschränkt. Aber niemals sozusagen aus technischen Gründen. Das heißt, also einer Zentralbank kann das Geld nicht ausgehen. Und ja, das ist etwas, was ja, viele nicht verstanden haben. Ich gebe dir da recht, das ist halt für uns sehr schwierig, halt Leute zu erreichen, weil auch gerade so viele Leute sich zu MMT äußern, die entweder gar nichts von uns gelesen haben oder auch nur auf Hörensagen letztendlich dann ihre Meinung basieren. Aber das ist das, was wir halt versuchen halt in die Welt zu tragen, dass wir uns sozusagen ja die Geldschöpfung genauer anschauen sollten und dann können auch Laien letztendlich verstehen, wie sowas funktioniert. Es ist gar nicht so schwierig. Und das, was wir sozusagen im Kopf haben, ist halt nur schwierig, da rauszubekommen. Also der Steuerzahler-Mythos beispielsweise, dass Steuerzahlungen unseren Staat finanzieren, das wird ja auch quasi über dieses gesamte politische Spektrum vertreten, kommt aber letztendlich von Margaret Thatcher. Ja, die war das, die gesagt hat, there is no such thing as public money. Ja, es gibt kein staatliches Geld. There is only taxpayers' money. Es gibt nur Steuerzahlergeld. Das stimmt aber technisch gesehen nicht. Aber trotzdem sozusagen hat die komplette Linke auch das übernommen politisch in ganz Europa, auch weltweit. Und das ist halt auch ein Grund dafür, warum es halt politisch sozusagen so alternativlos erscheint, weil sozusagen die politische Linke sich Scheuklappen aufsetzt und halt behauptet, dass der Staat nicht so viel Geld ausgeben kann, wie er möchte.
Ja, wir kommen nachher mit Sicherheit noch auf die politischen Implikationen von dem Ding. Ich würde jetzt allerdings erstmal noch auf der, wie soll ich sagen, auf der sachlichen Ebene sozusagen bleiben. Also welche Konsequenzen hat es auch für die Wirtschaftstheorie? Das normale Verständnis, und auch hier korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil erneut, ich bin echt kein Wirtschaftler, ist ja quasi, dass zum Beispiel Banken nehmen Kredite bei der Zentralbank auf und darüber wird quasi Geld geschöpft. Und wenn die diese Kredite zurückzahlen, dann wird dieses Geld sozusagen wieder vernichtet, in Anführungszeichen, also wird aus dem Geldkreislauf wieder rausgenommen. Und du und die anderen MMTler, ihr sagt jetzt quasi, nee, nee, das ist gar nicht so, sondern im Endeffekt vernichtet der Staat das Geld durch das Erheben von Steuern, letzten Endes. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Das ist halt so, dass die Zentralbank, die hat ja quasi so eine Art Excel-Tabelle, eine Tabellenkalkulation. Und da gibt es halt Banken, die haben da Konten und Regierungen und Regierungsstellen. Ja, also auch zum Beispiel die Landesregierung von Baden-Württemberg oder die Bundesregierung über das Bundesfinanzministerium. Das heißt also, die Bundesbank hat so eine große Excel-Tabelle. Und wir haben da keine Konten. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel eine Bank halt Geld leiht von der Bundesbank und dann hat sie irgendwie 1 Million Euro auf dem Zentralbankkonto, das kann sie an Haushalte und Unternehmen gar nicht weiterverleihen, weil wir da kein Konto haben. Das heißt also, wir haben Konten bei unserer Bank. Das heißt also, wenn meine Bank mir einen Kredit gibt oder dir deine Bank, ja, dann ist es halt so, dass die quasi in ihrer Excel-Tabelle einfach einen Eintrag machen, sagen wir 100.000 Euro, kriegst du sozusagen auf dein Konto gutgeschrieben. So, und das kann die Bank letztendlich selber machen. Sie braucht dazu und sie kann dazu kein Zentralbankgeld einsetzen. Das geht gar nicht. Ja, das heißt also, ja, die Idee sozusagen aus den Lehrbüchern, der sogenannte Geldschöpfungsmultiplikator, dass die Zentralbank Geld in Umlauf bringt und Banken das dann weiterverleihen und auch mehrfach weiterverleihen, die ist aus technischen Gründen unmöglich. Und ja, die Deutsche Bundesbank hat inzwischen selber auch darauf hingewiesen, im Monatsbericht April 2017 erzählt sie halt auch ganz deutlich, dass halt eine Kreditgeldschöpfung im privaten Sektor ist halt eine Bilanzverlängerung. Ja, das heißt also, da werden halt Einlagen neu geschöpft. Und so ist es auch, wenn der Staat halt Geld ausgibt. Das heißt also, es gibt nur eine Möglichkeit für die deutsche Bundesregierung, Geld auszugeben. Sie weist halt die Deutsche Zentralbank an, die Bundesbank, auf dem Konto einer Bank halt Geld gutzuschreiben. Das heißt also, wenn du der deutschen Regierung halt irgendwie Äpfel lieferst im Wert von 100 Euro, dann fragt dich die Regierung halt entsprechend nach deinem Konto und dann bittet sie die Deutsche Bundesbank, dein Konto, also das Konto deiner Bank, so, um 100 Euro zu erhöhen. Und deine Bank sieht das und weiß halt, okay, da ist Geld eingekommen für Stefan und dann erhöhen wir auch mal dessen Konto um 100 Euro. Und dann hast du halt dein Geld auf dem Konto und deine Bank hat das Zentralbankgeld bekommen. Und vernichtet wird das Geld dann wieder durch Steuerzahlung. Das heißt, wenn du Steuern zahlst, sind deine Bankeinlagen weg, aber die Bank muss auch halt das Zentralbankgeld zurückgeben. Ja, wenn die das nicht kann, weil sie keins hat, dann kannst du deine Steuern nicht zahlen. Das sehen wir halt nur nicht, weil wir halt aus einer anderen Perspektive drauf gucken. Wir sehen halt diesen Zentralbankgeldkreislauf nicht. Und dadurch erscheint es uns halt so, als wenn wir mit Giralgeld Steuern zahlen, was ja auch nicht ganz falsch ist. Ja, wir zahlen natürlich, also wir verzichten auf Giralgeld, aber die Banken, wie gesagt, verlieren halt sozusagen das Zentralbankgeld auch, was der Staat halt durch seine Ausgaben in Umlauf bringt. Und in der Eurozone gibt es halt gewisse politische Regeln. Das heißt also, die Deutsche Bundesbank darf nicht immer die staatlichen Ausgaben finanzieren, sondern nur, wenn das Konto der deutschen Bundesregierung bei der Zentralbank halt mindestens null ist am Morgen. Ja, das heißt also, da gibt es so politische Regeln, weil es quasi der Zentralbank verboten ist, die deutschen Staatsausgaben direkt zu finanzieren, Das ist aber, wie gesagt, nur eine politische Regel und ändert nichts am Technischen. Immer wenn die deutsche Bundesregierung Geld ausgibt, wird neues Geld durch die Bundesbank in Umlauf gebracht.
Jetzt ist es ja aber so, dass die Zentralbank, also quasi eines der Hauptwerkzeuge sozusagen der Zentralbank, ist es ja, den Leitzins festzulegen. Das ist ja zumindest nach meinem eingeschränkten Verständnis quasi der zentrale Hebel, über den die Geldmengensteuerung betrieben wird. Ja, weil je höher ja quasi der Leitzins ist, desto unattraktiver ist die Kreditaufnahme. Jetzt sagst du ja aber, das ist ja für die Geldschöpfung gar nicht relevant, wenn ich das richtig verstehe. Und gleichzeitig der zweite Punkt, der sich mir jetzt quasi als Fragestellung aufdrängt, die Steuern sind ja, ganz egal, was die FDP sagt, nicht 100%. Das heißt, dann würden ja quasi mit jeder von meinen Äpfellieferungen würde ja die Geldmenge quasi erhöht werden, weil ich werde dann besteuert mit, was weiß ich, 30%, 40%, 50%, aber der Rest bleibt ja dann so oder so im Geldkreislauf. Also was sehe ich da nicht? Warum steigt die Geldmenge nicht jeden Tag unerhört an?
Ja, du hast ja recht, die Geldmenge steigt jeden Tag an. Das heißt, also wenn wir uns die Statistiken angucken, ja, nee, klar, die Geldmenge steigt. Aber es ist halt so, dass wenn du Geld ausgibst, dann musst du ja auch wieder Mehrwertsteuer bezahlen. Das heißt also, es gibt so eine Art Wirtschaftskreislauf und da zirkuliert das Geld. Das ist ein bisschen wie beim Monopoly-Spiel. Ja, beim Monopoly-Spiel ist es halt so, immer wenn wir über loskommen, gibt es Geld von der Bank, von der Zentralbank. Und in der realen Welt ist es aber so, dass quasi, wenn das Geld zirkuliert, wir Geld an den Staat abführen. Ja, wir müssen ja auch sowas machen, zahlen wie Lohnsteuern oder Einkommensteuern. Es gibt Mehrwertsteuer, wir zahlen Benzinsteuer, Alkoholsteuer, Tabaksteuer und so weiter. Das heißt also, wenn das Geld zirkuliert, kehrt es quasi automatisch zum Staat zurück. Es ist nur eine Frage der Zeit, ja, wie lange das dauert, aber irgendwann sozusagen ist es wieder zurückgekommen. Und die Frage, wie hoch sozusagen die Geldmenge ist, ist gar nicht so relevant. Das heißt also, weder das Wirtschaftswachstum hängt davon ab, noch die Inflationsrate. Die Inflationsrate hängt wesentlich ab, das ist, glaube ich, inzwischen allen klar, einmal von der Veränderung des Erdölpreises, also von Energiepreisen, der halt ein externer Preis ist. Das heißt also, auch da kann die Wirtschaftspolitik nichts gegen machen. Also die EZB kann jetzt den Zins auf was weiß ich was erhöhen, aber die Leute müssen ja immer noch mit dem Auto zur Arbeit fahren. Das heißt also, die Nachfrage nach Benzin wird da wohl kaum runtergehen. Und das andere ist halt die Veränderung der Löhne, die halt auch ein großer Einflussfaktor ist auf die Inflationsrate. Ja, das heißt, der Zins an sich ist sozusagen, hat nicht diese magische Rolle inne, die halt in den Lehrbüchern sozusagen da so drin steht. Da steht ja mal drin, dass wenn der Zins halt zum Beispiel gesenkt wird, dass dann die privaten Investitionen anspringen und dann geht die Inflationsrate hoch und ähnliches. Aber wir haben jetzt ja in den 2010er Jahren fast ein Jahrzehnt Nullzinsen gehabt. Und wir haben aber keine rekordprivaten Investitionen gehabt und wir haben auch keine Rekordinflation. Ja, das heißt also, wir sehen ganz deutlich, dass das, was in den Lehrbüchern steht und das, was auch in der wirtschaftspolitischen Diskussion immer noch so gilt, dass der Zins halt die wesentliche Größe ist, das ist komplett, ja, komplett widerlegt durch die Realität. Ja, es ist ja empirisch möglich, ja, dass der Zins so eine wichtige Rolle spielt. Aber dann würden wir uns halt schon wundern. Ja, also auch 2020 beispielsweise hatten wir ja auch Nullzins. Und da hatten wir Deflation teilweise, da hatten wir auch einen negativen Erdölpreis im April 2020. Ja, da hätte man mal kaufen sollen. und jetzt sehen wir halt...
Nur einen privaten Tank.
Ja, ich meine, hätte man einen Erdöltanker mieten sollen, einen vollen. Ja, und jetzt sehen wir halt, dass 2022 zum Beispiel die Inflation halt hochgeht weiterhin und auch 2021, obwohl zum Beispiel auch die staatlichen Defizite, die waren höher 2020 als jetzt. Ja, das heißt also, gerade weil die Wirtschaft ja auch wieder anspringt, gehen die Steuereinnahmen wieder hoch und diese ganzen Ideen sozusagen aus den Lehrbüchern, die sehen wir jetzt, dass die empirisch nicht funktionieren. Und die MMT sozusagen weist halt darauf hin, jetzt komme ich nochmal zu dem ersten Punkt, dass halt für die Kreditvergabe eigentlich viel wichtiger ist für die Unternehmen, ob halt der Laden brummt. Das heißt also, wenn Joe Biden in den USA als Präsident halt die Staatsausgaben erhöht um mehrere tausend Milliarden Dollar, dann sagen die Unternehmen dort, oh super, um die staatlichen Aufträge erfüllen zu können, müssen wir investieren. Wir brauchen halt neue Produktionsstraßen, wir brauchen vielleicht neue Beschäftigte, die wir einstellen müssen, wir brauchen mehr Pickup-Trucks, wir brauchen mehr Energie. Ja, das alles führt halt dazu, dass investiert wird, es wird modernisiert. Und die privaten Investitionen hängen halt ab davon, wie die wirtschaftliche Lage ist. Und alle Unternehmen handeln auch so. Das heißt also, wenn Sie halt jemanden fragen, der im Unternehmen für die Investitionen zuständig ist, ja, wie sieht's denn aus? Würden Sie bei Nullzinsen investieren? Dann sagt er halt, kommt auf die Nachfrage an. Ja, und wenn Sie ihn halt fragen, bei hoher Nachfrage, zu welchem Zins würden Sie denn investieren? Dann würde er halt sagen, zu allen Zinsen. Ja, wenn die Zinsen höher sind, dann schlage ich das halt auf den Preis drauf und dann erhöhe ich den halt. Aber ich kann ja quasi keine Gewinne machen, wenn ich nicht produziere und investiere. Insofern, ich muss die Kredite dann aufnehmen. Und die Konkurrenz zahlt ja die gleichen Zinsen. Insofern habe ich dadurch auch keinen Wettbewerbsverlust. Das heißt also, die Lehrbücher und auch die Debatte in der Öffentlichkeit sozusagen, die kranken auch daran, dass wir uns debattenmäßig noch quasi im Goldstandard befinden der 50er und 60er Jahre, wo vielleicht der Zins eine zentralere Rolle gespielt hat als heute. Sicherlich nicht so zentral, wie es angenommen ist, aber ja, wir sind einfach in einer ganz anderen Welt heutzutage.
Weil du vorher Margaret Thatcher erwähnt hast, ich würde da gerade mal meinen Historikerhut sozusagen aufsetzen und die Genese von diesem Irrtum, wie du ihn da gerade quasi dargelegt hast, ich würde das packen auf so die 70er Jahre im Endeffekt, weil da haben wir diese berühmte Stagflation am Laufen, also stagnierende Wirtschaftsentwicklung, hohe Inflationsrate, was ja die damalige Wirtschaftspolitik durchaus lange gefuchst hat. Und so die Standardgeschichte, die dann quasi erzählt wird, ist ja die, dass die Zentralbanken dann mit dieser konservativen Wende 1979 Thatcher, 1980 Reagan und 1982 Kohl, dass die ja dann quasi, dass da dann eine neue Zentralbankpolitik da damit einherging mit sehr, sehr hohen Leitzinsen, die gingen ja hoch auf fast 18% teilweise oder sowas, und was dann ja eine scharfe, aber kurze Rezession gebracht hat und da damit dann auch eine Senkung dieser hohen Inflationsrate und dass da danach kommt dann quasi dieses goldene Zeitalter des konservativ-liberalen Wirtschaftswachstums und Keynes ist tot sozusagen. Wenn du jetzt deine MMT-Brille wieder aufsetzt und quasi versuchst es zu erklären, also einerseits die Stagflation und andererseits dann das Ende der Stagflation durch diese Leitzinserhöhung, was übersehen wir da sozusagen? Also was muss ich in meinem persönlichen Geschichtsbuch ab sofort ändern?
Ja, da müssen wir ein bisschen drüber hinausgehen, über die MMT, weil natürlich die Erklärung der Geldschöpfung alleine nicht ausreicht, aber quasi basierend auf der MMT plus jetzt noch ein bisschen sozusagen von meinem eigenen Wissen. Also erstmal muss man darauf hinweisen, dass halt im neoliberalen Zeitalter der 80er, 90er Jahre bis jetzt halt heute die Wachstumsraten deutlich niedriger waren als im goldenen keynesianischen Zeitalter. Das heißt also, Leute wie Reagan und Thatcher und auch Kohl sind ja angetreten und haben halt gesagt, der Staat ist zu ineffizient. Und wir brauchen halt mehr private Wirtschaft, damit der Staat wieder, also damit die Wirtschaft wieder schneller wächst und so weiter und so fort. So, das war die Idee. Also wenn wir zurückgehen in auch deren Texte und deren Wahlkampfprogramme, sehen wir halt eine Wachstumskritik in Anführungsstrichen in der Inversen. Die haben halt gesagt, es gibt zu wenig Wachstum. Und die haben sozusagen ihre eigene Mission nicht erfüllt. Das heißt also, dass die Wachstumsraten sind zurückgegangen. Inzwischen liegen sie ja quasi bei grob 1% in den meisten Ländern. Und ja, die Frage ist natürlich, was ist denn da passiert? In den 70er Jahren waren halt die Gewerkschaften noch sehr stark und es gab einen Verteilungskonflikt. Das heißt also, durch die Ölpreisschocks ausgelöst, gab es halt dieses Problem halt, dass die Inflationsraten hochgegangen sind. Das heißt also, die Unternehmen haben halt gesagt, wenn wir jetzt Erdöl einkaufen zu höheren Preisen, geben wir das über höhere Preise dann entsprechend auch weiter an die Kundinnen und Kunden. Und das sind natürlich halt die Arbeiterschaft. Die haben halt dann gesagt über die Gewerkschaften, wir drücken jetzt die Löhne hoch. Wir wollen weiterhin an der Tankstelle halt die gleiche Kaufkraft haben wie vorher. Also wenn die Inflationsrate 5% ist, dann machen wir eine Lohnerhöhung beim nächsten Mal von vielleicht 7 oder 8%. Und das haben die halt auch durchgezogen. Und so kam es dann letztendlich zu der Stagflation. Das hat natürlich nur dazu geführt, dass die Unternehmen wiederum die Lohnerhöhungen wieder weitergegeben haben in der nächsten Runde, weil die Unternehmen natürlich die Preise quasi tagtäglich verändern können. Das heißt also, die wissen ja vorher, was quasi ihre Arbeitskosten sind und erhöhen dann einfach ihre Preise. Die sitzen quasi am längeren Hebel. Die Gewerkschaften können ja nicht am nächsten Tag dann wiederkommen und halt sagen, so haben wir nicht gewettet, sondern die verhandeln halt einmal im Jahr oder vielleicht alle 2 Jahre. In den USA gibt es vielfach auch keine Gewerkschaften. So, aber damals waren die halt noch sehr stark und es war letztendlich ein Verteilungskonflikt. Ja, also die Arbeiterschaft wollte halt das nicht bezahlen, die Unternehmen wollten es auch nicht bezahlen und dadurch ging halt die Inflationsrate immer weiter hoch. Was natürlich auch die Kaufkraft der Saudis und der anderen Erdölexporteure reduziert hat, weil natürlich deren Dollars, die sie bekommen haben, auch immer weniger wert waren. Also die stecken auch mit drin im Verteilungskampf. So, und dann haben irgendwann die Zentralbanken entschieden, okay, wir machen jetzt Folgendes, wir versuchen jetzt quasi, dass die Arbeiterschaft die Kosten trägt. Und das machen wir, indem wir Arbeitslosigkeit erzeugen. Das heißt, der ganze Monetarismus war letztendlich nur eine Art Nebelkerze. Man hat halt letztendlich dann gesagt, okay, wir treiben jetzt die Zinsen so weit hoch, bis wir massenhaft Arbeitslosigkeit erzeugen. Damit brechen wir die Gewerkschaften und deren Stärke, sodass die keine höheren Löhne mehr durchkriegen. Und das hat man dann gemacht. Das heißt also, Thatcher ist ja auch genau dafür bekannt, dass sie die Gewerkschaften gebrochen hat. In den USA gab es die nicht in der Stärke so wie bei uns, aber da ist das auch passiert, dass die Gewerkschaften danach nicht mehr so stark waren. Und bei uns natürlich auch ein schleichender Prozess, der aber auch sicherlich erfolgreich war. Wir haben jetzt inzwischen den größten Billiglohnsektor Europas. Also man hat quasi die Gewerkschaften entmachtet und die höheren Ölpreise sozusagen mussten dann letztendlich dann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mussten die schlucken und auch die höhere Arbeitslosigkeit. Das heißt also, man hat halt dadurch halt die Lohnforderungen reduziert, indem man halt Arbeitslosigkeit künstlich erzeugt hat durch die Geldpolitik, ja, weil halt ein höherer Zins, das funktioniert sicherlich doch, dass man halt damit sozusagen die Investitionen irgendwann zum Einbruch kriegt, gerade zum Beispiel im Bereich der Immobilien halt. Und ja, darüber hat man dann halt versucht, diesen Inflationsdruck rauszubekommen. Und insofern, ja, die Inflationsproblematik haben wir damals beseitigt auf Kosten von steigender Ungleichheit. Und auf Kosten auch von letztendlich großen sozialen Ungerechtigkeiten. Das heißt also, im Finanzsektor haben wir inzwischen halt Löhne oder Einkommen, besser gesagt, die sind skandalös hoch. Ich habe mir noch mal gerade die Daten angeguckt. Die Top 25 Hedgefund-Manager aus dem Jahr 2020, die haben im Schnitt über $1 Milliarde pro Jahr an Einkommen verzeichnet. Ja, das heißt also, wir haben halt Menschen auf diesem Planeten, die verdienen 1 Milliarde durch Klicken auf Excel-Tabellen, die haben Einkommen von über 1 Milliarde. Dafür kann man einen Präsidentschaftswahlkampf finanzieren. Das verdienen die in einem Jahr als Privatperson. Also wir haben sozusagen eine extreme Ungleichheit uns eingehandelt und natürlich diese ganzen Probleme mit der Umwelt. Aber darüber können wir, glaube ich, später nochmal reden.
Das heißt also, im Endeffekt sind die Lohnforderungen dann ja quasi das Problem. Du hast es ja vorher auch schon genannt, ja, die beiden Inflationstreiber, einmal Öl und einmal die Lohnforderungen. Jetzt habe ich aber quasi so als normaler Arbeitnehmer schon so ein bisschen das Gefühl von dem, was du sagst, egal was ich mache, ich verliere. Naja, weil entweder ich habe Lohnforderungen und dann heizt sich die Inflation an und wird quasi von den Unternehmen ausflankiert sozusagen, oder ich stelle die Lohnforderungen nicht, aber dann habe ich auch wenig Geld. Also quasi bin ich als kleiner Arbeitnehmer so oder so der Gelackmeierte oder wie sieht es aus?
Ja, das ist natürlich eine blöde Situation. Das heißt, der Energiepreis, darauf haben wir keinen Einfluss. Das heißt also, wenn der Energiepreis steigt, dann haben wir ein Problem. Ja, dann können wir uns weniger leisten. Das ist wie bei allen anderen Importpreisen auch. Also auch wenn Apple zum Beispiel das iPhone teurer macht, können wir uns auch weniger leisten davon. So, und jetzt ist halt die Frage natürlich so ein bisschen, was wäre dann eine Alternative? Das heißt also, wenn ich halt sowas habe wie fossile Energieträger, die ich importiere, das muss ja nicht sein. Ja, ich kann ja auch auf einheimische, nachhaltige Energie bauen und halt sagen, okay, alles, was ich hier im Inland produziere, da kann ich den Preis kontrollieren. Ja, das heißt also, da kann ich als Staat auch dafür sorgen, dass halt Sachen auch umsonst abgegeben werden. Ja, wir haben auch zum Beispiel Bildung umsonst hier im Bereich der Universitäten, Grundschulen und Schulen sind auch umsonst. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit halt auch durch den Staat halt Preise ganz stark zu beeinflussen. Deutsche Bahn beispielsweise ist auch so ein Ding, wo der Staat letztendlich die Preise setzt. Das muss nicht mit Gewinn betrieben werden, das kann. Und so wäre es dann auch sozusagen für uns eigentlich eine gute Idee, diese Energieabhängigkeit vom Ausland zu reduzieren. Dann kann ruhig der Erdölpreis steigen, wir brauchen halt keins mehr aus dem Ausland. Und im Inland sozusagen, wie wir da die Ressourcen verteilen, da hat der Staat sozusagen eine gewichtige Rolle mitzuspielen. Das heißt also, wir könnten auch den Staat halt einsetzen, dass er halt Windparks zum Beispiel halt nochmal neu aufbaut und wir dadurch halt die Abhängigkeit reduzieren. Aber es gibt sozusagen keine Möglichkeit in der Wirtschaftspolitik durch jetzt irgendwie Erhöhung von Staatsausgaben, Reduktion von Zinsen oder Mehrwertsteuer oder irgendwas. Also wir kriegen dieses Problem nicht wegdiskutiert, in Anführungsstrichen. Ja, wir haben ein Problem. Und diese Abhängigkeit von Rohstoffen, das ist etwas, was wir sonst immer auf dem Schirm hatten für Entwicklungsländer, aber natürlich sind wir alle energieabhängig in Westeuropa und vor allen Dingen Deutschland. Und insofern handeln wir uns damit sozusagen dieses Problem ein, dass wir diese Preise nicht kontrollieren können. Insofern, das Inflationsproblem ist eigentlich nur ein Symptom. Der einzige Auslöser ist der steigende Energiepreis. Ja, wenn wir den nicht hätten, würde auch der Düngerpreis nicht steigen, dann würden auch die Lebensmittelpreise nicht steigen. Also es hängt alles zusammen. Das ist so ein bisschen, als wenn Sie halt sagen, ich habe Zahnschmerzen und das Symptom ist sozusagen, dass Sie Kopfschmerzen haben. Aber wenn Sie wollen, dass die Kopfschmerzen weggehen, dann muss der Zahn gezogen werden. Ja, und so ist es auch bei der Energieversorgung. Wenn wir umstellen würden auf einheimische Energieversorgung, dann wären wir sofort dieses Inflationsproblem auch los. Insofern sollten wir halt über die Energiepolitik der Bundesregierung reden und nicht über die Geldpolitik der EZB. Die EZB kann nichts machen, die ist ja kein Magier. Ja, wenn Gazprom den Preis erhöht und auch wenn die Saudis halt sagen, wir erhöhen jetzt den Preis jeden Monat um ein paar Dollar, was soll die EZB da machen? Den Saudis ist das egal. Die freuen sich halt, wenn sie dann ihre Staatsanleihen kaufen aus der Eurozone, dass sie dann mehr Geld dafür bekommen. Ja, insofern, die würden das wahrscheinlich auch noch toll finden, wenn die EZB den Zins erhöht. Aber ja, wir müssen sozusagen da, wie gesagt, genau ins Geldsystem halt reingucken. Und dann sehen wir halt, dass dieser Zins nicht dieses magische Teil ist, was in der Wirtschaft halt alles Mögliche auslöst, sondern es ist doch nur eine Politikvariable unter vielen, die aber relativ unbedeutend ist für die Gesamtwirtschaft, würde ich sagen.
Jetzt höre ich da zwei Konzepte raus, die ja in der Wirtschaftstheorie schon sehr lange widerlegt oder diskreditiert sind. Ja, widerlegt ist das falsche Wort, aber zumindest diskreditiert. Nämlich das eine wäre dann quasi das Autarkie sozusagen, also dass wir so eine Art Bestreben haben, dass einzelne Volkswirtschaften oder im Fall der EU ein Volkswirtschaftsverband sozusagen versuchen, sich vom Weltmarkt so ein bisschen abzukoppeln und wieder autark zu werden. Und das ist ja zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich eine Idee, von der man in den Wirtschaftswissenschaften wenig bis nichts hält. Und der zweite Aspekt wäre Preiskontrollen. Also so, wenn ich dich da quasi richtig verstehe, dann benutzen wir im Endeffekt die Geldpolitik, um ganz massiven Einfluss auf die Preise auszuüben quasi und in den Preismechanismus einzugreifen, also in eine Grundlogik der Marktwirtschaft sozusagen, weil ja die Idee, die wirklich fundamentale Idee und auch der Legitimationsfaktor der Marktwirtschaft ist ja, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und Angebot und Nachfrage wiederum, die werden ja quasi bestimmt durch die Qualität meiner Arbeit und der Produkte, die ich anbiete. Erneut, das ist die Idee, ne, quasi der legitimierende Faktor. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, greifst du ja wirklich sowohl in diese Idee globaler Handel und globale Verflechtungen als auch Preisbildung ausschließlich durch die Kräfte des freien Marktes wirklich fundamental ein und sagst, nee, das ist Quatsch. Nicht nur können wir da eingreifen, sondern wir müssen sozusagen auch. Ist es soweit richtig? Und was würdest du dann quasi der Kritik erwidern, dass wir ja echt in den Jahrzehnten, gerade so 20er, 30er, 40er Jahre, eigentlich da keine guten Erfahrungen mitgemacht haben?
Ja, nee, ich würde das genauso sehen, wie du es jetzt beschrieben hast. Also es ist tatsächlich so, dass wir aber auch da über einen Mythos oder Mythen gerade auch reden müssen in der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt also erstens, es gibt keinen Freihandel. Ja, das heißt also, es gibt in allen Ländern dieser Welt Staaten und die Staaten greifen ein in die Preissetzung. Das heißt also auch in der Eurozone sind ungefähr 10% der Preise sind staatliche Preise. Ja, wenn man sich zum Beispiel anguckt, was wir für die Deutsche Bahn bezahlen, was wir im kommunalen Schwimmbad bezahlen für den ÖPNV bei der Deutschen Bahn und so weiter, das sind alles staatliche Preise. So, und auch die chinesische Zentralbank beispielsweise fixiert ihren Wechselkurs. Ja, mehr oder weniger, die lässt das jetzt ein bisschen weiter laufen. Aber die Chinesen zum Beispiel sind nicht so marktgläubig wie wir. Die fixieren mehrere Preise staatlich. Aber denen ist es ganz grob so, und da sind wir vielleicht erst bei den Preiskontrollen, die sagen halt quasi alle Konsumgüter, die sind mehr oder weniger freigegeben, da ist der Preis mehr oder weniger vom Markt zu verantworten, weil das halt nicht so wichtig ist. Ja, wenn sich Leute halt irgendwelche Konsumgüter dann nicht mehr leisten können, dann ist es zwar blöd für die, aber das ist für das Funktionieren der Gesellschaft nicht essentiell. Aber alles, was fundamental wichtig ist, ja, Preise für Energie, Preise für Beton, für Stahl, für Wasser, die setzen wir staatlich, weil das halt ganz wichtig ist für die Wirtschaft, für das Funktionieren und die Unternehmen auch die Sicherheit brauchen, dass diese Preise nicht sehr volatil sind. Okay, so, und an der Stelle sozusagen haben wir halt in den letzten 40 Jahren vor allen Dingen, haben wir sozusagen im neoliberalen Zeitalter alles Mögliche an öffentlicher Infrastruktur privatisiert. Ja, und wir haben auch zum Beispiel gesagt, ach so, irgendwie Hunderttausende von Wohnungen, die kommunal verwaltet sind, ist doch viel besser, wenn US-Hedgefonds das verwalten. Ja, und wir haben halt Hunderttausende Wohnungen halt verkauft an Hedgefonds aus den USA, an andere Pensionsfonds aus Australien, an vielleicht auch wohlhabende Menschen in Deutschland und haben halt gesagt, ja, wir wollen sozusagen die Mieten nicht mehr selber staatlich bestimmen, sondern das soll sich am freien Markt einspielen. Und da waren wir natürlich naiv. Das heißt also, auch die Ökonomen kennen natürlich den Fall von Monopol oder von monopolistischer Konkurrenz. Land ist nun mal begrenzt. Das heißt also, wir können nicht mehr Land produzieren, weil die Nachfrage nach Land steigt. Berlin ist begrenzt beispielsweise. Ich bin hier halt in Berlin, wir würden gerne ein Häuschen kaufen im Grünen. Geht nicht, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl und unter 1 Million Euro kommt man da nicht zum Zug. Wir haben keine 1 Million Euro. Das heißt also, wir können nicht mehr Land in Berlin produzieren, damit halt Leute sich dort halt irgendwie Häuschen bauen können, sondern die Sachen sind begrenzt. Leute mit Kindern müssen halt vielleicht auch ein Häuschen irgendwann mal haben, weil es irgendwann zu eng wird in der Wohnung, wenn es eine Dreizimmer-Küche-Badwohnung ist mit 75 Quadratmetern. Wir haben dann sozusagen einen monopolistischen Markt. Und da weiß auch die Volkswirtschaftslehre, dass auf Monopolmärkten der Markt in Anführungsstrichen nicht funktioniert. Ja, dann werden halt Profite maximiert, aber nicht die Wohlfahrt. Und insofern ist es auch in der Volkswirtschaftslehre völlig unumstritten, dass eingegriffen werden muss bei Monopolen. Und wir haben das aber sehr lange laufen lassen. Das heißt also, der Neoliberalismus hat dazu geführt, dass halt Monopole letztendlich nicht mehr bekämpft worden sind. Sehen wir am Extremfall, sehen wir das natürlich bei Google, bei Facebook, Instagram, Twitter und so weiter, Amazon. Diese ganzen Unternehmen haben eigentlich alle Monopole und es gibt eigentlich keine gesellschaftlichen Bewegungen, die halt das thematisieren und halt sagen, wir haben da ein Problem. Ja, wir klicken halt immer auf akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Keiner von uns liest das, was da drin steht. Und auf einmal leben wir in einer ganz anderen Welt. Ja, weil wir keine Alternativen haben. Es gibt keine Alternativen dazu. Ja, und das ist das Problem. Und das ist etwas, wo wir sozusagen eigentlich in den letzten 40 Jahren auch den Konsens verlassen haben. Und auch Margaret Thatcher ist halt angetreten mit dem Versprechen, dass die Privatisierungen dann die Effizienz erhöhen in England, in Großbritannien. Was ist passiert? Das Elektrizitätsnetz beispielsweise haben sie dann verkauft, privatisiert an den staatlichen Elektrizitätsversorger aus Frankreich. Ja, das heißt also, die Privatisierung hat dazu geführt, dass statt der Staat aus Großbritannien das Elektrizitätsnetz betreibt und die Versorgung, ist es jetzt der französische Staat, der dafür verantwortlich ist. Das ist natürlich hanebüchen und das hat natürlich nichts verbessert. Und in ganz vielen Fällen haben wir quasi gesehen, dass es nichts bringt, wenn der Staat halt Sachen privatisiert. Das Einzige, was es dann bringt, ist, dass es halt riesige Privatisierungsgewinne gibt. Ja, Russland ist ja das Extrembeispiel. Damals Ende der 90er Jahre sind die ganzen Oligarchen entstanden, weil man halt gesagt hat, wir machen eine Schocktherapie, wir geben alle Preise frei in Russland gleichzeitig. Und dann gab es einen riesen Crash und die Oligarchen haben halt ganz, ganz günstig vom Staat diese ganzen Firmen aufgekauft, die Rohstofflieferanten. Und dadurch haben wir diese Oligarchenklasse und dieses ganze Russland-Problem in der politischen Ebene sozusagen uns eingebrockt. So, dann nochmal kurz zum Freihandel. Also der Freihandel ist auch ein Mythos, das heißt also der Westen, und damit meine ich vor allen Dingen auch Westeuropa, wir haben nie die Agrarmärkte liberalisiert. Insofern, man kann jetzt nicht einfach sagen von wegen, wir haben doch jetzt Freihandel und jetzt sagt MMT, das geht irgendwie nicht mit dem Freihandel und wir müssen daran was ändern, wir brauchen mehr Selbstversorgung. Wir haben immer die Agrarwirtschaft als Selbstversorgung betrieben, weil wir gewusst haben, dass wenn wir abhängen von Agrarlieferungen aus dem Ausland, beispielsweise von Russland, also hätten wir liberalisiert bei uns und die landwirtschaftlichen Märkte geöffnet, dann wären wir sicherlich auch von ukrainischem Weizen und russischem Weizen abhängig jetzt, dann müssten wir wahrscheinlich jetzt hungern. Ja, insofern, es ist ganz quasi altbekannt, auch in der Volkswirtschaftslehre, dass wenn man sich spezialisiert, man ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht auf einmal auf irgendwelche Produkte angewiesen ist, die man aus dem Ausland braucht und nicht bekommen kann. Ja, die Kontinentalblockade von Napoleon, der halt Anfang des 19. Jahrhunderts halt gesagt hat, okay, wenn die Briten halt mit mir im Krieg sind und die produzieren halt letztendlich nur Industriegüter und alle landwirtschaftlichen Güter importieren die oder einen Großteil, ja, dann mache ich jetzt eine Blockade. Das heißt also, das ist das Paradebeispiel, was auch immer wieder beim Ricardo-Modell in der Lehre dann immer genannt wird, wenn die Dozenten so ein bisschen auch einen Blick haben für die reale Welt. Ja, natürlich gibt es sozusagen halt Grenzen der Globalisierung und es macht keinen Sinn als Volkswirtschaft, sich abhängig zu machen von Inputs, also von Importen aus anderen Ländern, mit denen es politische Probleme gibt. Und wir wissen das auch schon seit Jahrzehnten. Die Abhängigkeit von Saudi-Arabien ist ein Problem. Ja, wir wissen ja auch, dass die diplomatischen Beziehungen zu Saudi-Arabien auf einem Tiefpunkt anbelangt sind, was Europa anbelangt, aber auch die USA. Und ja, diese Sachen sozusagen, die schwelen schon seit Jahrzehnten im Hintergrund. Insofern, es gibt keinen Happy-Happy-Freihandel, bei dem alle glücklich sind und es gibt und alle Machtfragen sind entschieden und alle haben genau gleich viel Macht. Das hat es nie gegeben. Ja, wir haben auch immer noch sozusagen halt diese kolonialen Beziehungen, die mehr oder weniger jetzt zu postkolonialen Beziehungen geworden sind. Also wenn wir genauer mal hingucken, wo die Kakaobohnen herkommen aus Westafrika und wie halt da auch Kindersklaverei funktioniert, weil halt die Preise so gering sind für Kakao. Diese Probleme haben wir auch in der Freihandelszeit gehabt. Insofern, was die MMT halt sagt, ist, wir sagen halt, das, was wir schon die ganze Zeit als Problem haben, ja, dass es halt Probleme gibt mit Abhängigkeiten von anderen Ländern, das sollten wir viel stärker thematisieren. Ja, und da müssen wir viel stärker hingucken. Das sind letztendlich politische Probleme. Deswegen, da nützt uns das Geldsystem nicht viel. Aber es hilft uns zu verstehen halt, dass, ja, dass mit unserem Geld sozusagen können wir das kaufen, was es in Europa gibt. Und es wäre sozusagen unklug, die europäische Wirtschaft auf Pfeilern zu bauen, die halt im Ausland liegen, weil wir uns damit letztendlich, wir verlieren die Souveränität. Ja, wir können dann auch demokratisch nicht mehr handeln, weil wir halt von gewissen Ländern gewisse Produkte kaufen, die wir halt dann eventuell nicht bekommen, wenn wir, keine Ahnung, uns für die Menschenrechte einsetzen oder ähnliches.
Aber nimmst du damit nicht quasi willentlich Wohlstandsverluste in Kauf, weil ja quasi es zumindest meinem Verständnis nach wirklich so ist, dass wir ohne diese große internationale Verflechtung und natürlich die Abhängigkeiten, die da damit dann einhergehen, wären sehr viele Produkte teurer oder vielleicht sogar gar nicht verfügbar, je nachdem. Das heißt, wir würden quasi diese größere Unabhängigkeit, diese größere Resilienz, von der du da sprichst, ja effektiv uns erkaufen durch Verluste an realem Wohlstand. Das wäre ja jetzt zumindest so so eine Kritik, die ich mir von liberaler Seite zumindest sofort mal vorstellen könnte und die ich auch bringen würde. Ja, wie sieht es da damit aus? Der Verzicht auf globale Lieferketten oder die Einschränkung derselben würde ja mit gestiegenen Kosten einhergehen. Und wir hatten ja vorher schon, die trage ich als Verbraucher so oder so, weil die Unternehmen werden sie nicht für mich übernehmen.
Das ist jetzt wieder, das ist jetzt zu stark schwarz-weiß gemalt. Also wir plädieren nicht dafür, dass wir sämtliche globale Lieferketten wieder rückgängig machen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern wir sagen halt nur, dass wenn es globale Lieferketten gibt, dass da Risiken mit drin stecken. Ja, dass halt politische Beziehungen zu anderen Ländern nicht einfach immer nur gut sind und dass wir nicht immer die Mächtigen sein werden, die im Zweifelsfall das bekommen, was wir wollen. Das heißt also, wir haben zum Beispiel jetzt in Magdeburg ein neues Werk, was gebaut wird von Intel. Ja, das heißt also, warum gehen die nach Magdeburg? Warum gehen die nach Deutschland mit ihrem Werk? Warum gehen die nicht nach Asien, wie sonst immer? Das heißt also, die Firmen entscheiden das ja. Ich entscheide das nicht. Und ich habe auch nicht Intel beraten und die haben auch nicht gesagt, wir glauben an MMT und wir müssen mehr autark werden oder ähnliches, sondern es ist einfach nur, wir sagen halt, die Realität ist so, wie sie ist. Und diese globalen Wertschöpfungsketten, die sind halt mit Risiko behaftet. Wechselkursrisiko, politisches Risiko und das politische Risiko ist natürlich angewachsen in den letzten Jahren und gerade halt jetzt auch in Bezug auf den Klimawandel. Der Kampf um die Ressourcen ist ja im vollen Gang. Ja, China gibt da nicht auf, die haben jetzt auch nochmal gesagt, dass sie die Kohleverbrennung sozusagen nochmal intensivieren, um halt die Energieversorgung sicherzustellen. Die MMT hilft einem sozusagen zu verstehen, was die Probleme tatsächlich sind. Und was die Energieversorgung anbelangt, natürlich kann man halt sagen, wir importieren weiterhin das Erdgas aus Russland. Und das ist auch politisch gesehen vielleicht mehrheitsfähig, das mag auch sein. Ich habe da nichts dagegen, in Anführungsstrichen, aber ich sage halt nur, man muss aber gleichzeitig verstehen, dass man dann politisch gesehen abhängig ist von Russland und dass man sozusagen Gazprom nicht irgendwie als Handelspartner begreifen sollte auf Augenhöhe, sondern dass es schon so ist, dass ohne das Erdgas aus Russland bei uns halt im Winter nichts läuft. Und das muss man sich bewusst sein. Und da muss man aber auch sozusagen die politische Verantwortung dann dafür unternehmen, dass wenn Russland sozusagen oder Gazprom halt Deutschland erpresst, in gewissen Dingen politisch beispielsweise, dass das dann sozusagen halt die Kehrseite ist von der Medaille. Das sagen wir.
Du plädierst dazu quasi dafür, dass wir quasi genauer unterscheiden zwischen, wo ist überhaupt ein Marktverhältnis sozusagen, also kaufe ich da halt gerade ein neues Handy oder kaufe ich da strategische Güter sozusagen, die Chips in diesem geopolitischen Spiel sind, oder wie?
Ja, genau, es kommt halt darauf an, was die Möglichkeiten sind oder auch was die Ausweismöglichkeiten sind. Das heißt also, klar, wenn ich jetzt irgendwie Flummis verteuere aus Russland und der Flummi-Lieferant liefert nicht, das ist Pillepalle. Ja, also für einen Markt für Flummis global, dann soll es halt da produziert werden, wo es am günstigsten ist. Ja, bei hoffentlich gleichen Standards für Arbeit und Umwelt. So, das ist die eine Geschichte. So, aber wenn ich jetzt strategische Güter habe, jetzt im Zweifelsfall zum Beispiel sowas wie die Versorgung mit Nahrungsmitteln oder mit Energie im Winter, das ist wichtig, das ist überlebenswichtig und das ist sozusagen auch, ja, da kann man ja nicht einfach sagen, wir machen unser Schicksal jetzt abhängig vom Ausland und die entscheiden dann nachher darüber, ob wir Deutschen im Winter frieren und was zu essen haben. Das geht nicht. Das ist einfach auch, es ist ein Verrat der Politik in Anführungsstrichen. Also das hat auch mit Autarkie nichts zu tun, das hat einfach nur damit was zu tun, dass wir halt Sorge tragen sollten für uns. So funktioniert das nun mal. Und es ist ja schön sozusagen, wenn in einer Welt halt die Länder miteinander handeln und Güter tauschen und sich spezialisieren. Die Arbeitsteilung international gesehen macht ja auch alles Sinn. Aber wie gesagt, es gibt einige Güter, die sind strategisch wichtig. Und ich kann nur noch mal wiederholen, also die Entwicklungsländer wollen eigentlich von den Industrieländern nichts anderes als eine Liberalisierung der Agrarmärkte. Insofern, wir haben Protektionismus und zwar massiv und genau da, wo die Entwicklungsländer ihren Vorteil haben. Also es ist sozusagen einfach naiv zu behaupten, MMT fordert jetzt Autarkie, wenn in der Realität wir momentan für viele Entwicklungsländer Autarkie eigentlich haben. Weil ich meine, zum Beispiel die afrikanischen Länder, die haben keine Industrieexporte im großen Maßstab für die EU. Die haben haufenweise landwirtschaftliche Erzeugnisse, ja, und warten seit Jahrzehnten darauf, dass wir halt unsere Märkte liberalisieren, damit die endlich ihre Nahrungsmittel nach Europa verkaufen können. Und das passiert aber nicht. Insofern, das ist quasi für viele Entwicklungsländer ist das Protektionismus der schlimmsten Sorte. Und das ist der Status quo. Ja, ja, wir haben halt im Bereich der Industriegüter Freihandel mehr oder weniger, wenn man es mal so nennen darf. Im Bereich der Rohstoffe auch, aber nicht bei den Nahrungsmitteln. Insofern auch da haben wir, wie gesagt, aus strategischen Gründen gesagt, wir brauchen diese Nahrungsmittel in der EU, damit wir sozusagen keine Probleme haben mit Hunger, falls es irgendwann mal knallt irgendwo auf der Welt. Und wir wollen auch die Verstädterung stoppen. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir machen keine Landwirtschaft mehr in Deutschland, weil wir letztendlich die Preise freigeben, dann würde das wahrscheinlich passieren. Dann würden noch mehr Leute in die Städte ziehen und die ganze Peripherie, in Anführungsstrichen, der ganze landwirtschaftliche Raum würde sich noch weiter entleeren. Und das wären halt ziemlich fürchterliche Prozesse von einem Abzug der Bevölkerung. Insofern gibt es gute Gründe halt auch zu sagen, der freie Markt funktioniert halt nicht so, dass alle den besten Nutzen davon haben.
Ich würde bei dieser Abhängigkeitsfrage noch ein bisschen verbleiben, aber auf einen anderen Sektor wechseln. Das ist nämlich eine Frage, die in unserer Vordiskussion sozusagen auf dem Blog aufgekommen ist, nämlich die Rolle vom Finanzmarkt. Da schreibt ein User, der Mark, dass zur Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft gehört auch ein Finanzmarkt und der ist unabhängig vom Staat. Wenn der Finanzmarkt kollabiert oder absichtlich blockiert, ist es aus mit der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und er sagt, das ist quasi ein Denkfehler der MMT. Wie würdest du darauf reagieren?
Ja, das Argument kenne ich. Es gibt von Warren das sogenannte Moslersche Gesetz und er hat gesagt, es gibt keine Finanzkrise, die wir nicht durch eine Erhöhung der Staatsausgaben neutralisieren können. Ja, das heißt also, politisch gesehen ist es ja wichtig, dass wir alle Arbeit haben. Wir werden sicherlich irgendwann mal dahin kommen, dass das nicht mehr so wichtig ist. Aber wir sind immer noch sehr stark in diesem Arbeitsdenken verhaftet, auch wenn das immer weniger wird, was ja auch gut ist. Aber politisch gesehen, um Stabilität zu erreichen, brauchen wir halt Beschäftigung. So, und der Staat kann, wenn er das möchte, die Staatsausgaben in dem Ausmaß erhöhen, sodass nachher alle Beschäftigung haben. Der Staat muss die Leute nicht direkt einstellen. Der kann auch privaten Unternehmen was abkaufen. Der kann halt private Unternehmen bezahlen dass sie Infrastruktur bauen, dass sie kommunale Wohnungen bauen beispielsweise. Insofern, auch wenn der Finanzsektor crasht, kann man Vollbeschäftigung haben bei Preisstabilität. Ja, der Finanzsektor wird schon wieder auf die Beine kommen. Ja, der kommt schon wieder auf die Beine, der Finanzsektor. Und das hat man ja auch gesehen in den 30er Jahren. Das heißt also, sowohl in Nazi-Deutschland wie auch in den USA war es halt so, dass halt der Staat die Ausgaben erhöht hat, leider in Deutschland für Wiederaufrüstung. Hitler hat übrigens auch die Frauen wieder zurück in die Küche geschickt. Damit sind sie rausgefallen aus der Arbeitslosenstatistik, was dann dazu geführt hat, dass die Arbeitslosenstatistik halt schon sehr schnell ganz anders aussah. Aber der New Deal, und das ist ja das, woran wir uns eigentlich orientieren wollen, der New Deal hat halt dazu geführt, dass auch dort die Beschäftigung wieder gestiegen ist in den USA und die Banken waren heftigst reguliert und die Finanzmärkte waren heftigst reguliert. Und das war ja auch das goldene Zeitalter des Kapitalismus mit heftigst regulierten Banken und Finanzmärkten bis halt in die 70er Jahre hinein. Das heißt also, die höchsten Wachstumsraten und die meisten Menschen, die wir aus der Armut gezogen haben, und das bei einer Verteilung, wo quasi die untersten 90% aufgeholt haben gegenüber den obersten 10%, das waren die 50er, 60er, 70er Jahre. Insofern, natürlich ist es möglich, die Finanzmärkte wieder einzudämmen und denen quasi die Macht zu entziehen. Das heißt also, ein Großteil der Probleme, die wir auch bei uns heute sehen, ist, dass die Finanzmärkte quasi zu viel Geld reinpumpen in irgendwelche spekulativen Geschäfte. Heute vor allem Bitcoin, vor 20 Jahren halt in Immobilien. Und das ist eine riesige Fehlallokation von Arbeitskräften, von Energie, von Rohstoffen. Ja, es wäre viel sinnvoller gewesen, beispielsweise statt halt in Irland und Spanien diese riesigen Dörfer und Vorstädte zu bauen mit Immobilien im Wert von Hunderten von Milliarden Euro. Es wäre viel sinnvoller gewesen, dieses Baumaterial bei uns in die Infrastruktur zu stecken. Ja, bei uns haben wir jetzt marode Infrastruktur, Ja, und diese Ressourcen, die wir halt in den letzten 20 Jahren quasi nicht benutzt haben und die dann halt zum Häuserbau quasi nach Irland und Spanien abgeflossen sind, ja, die hätten wir natürlich auch für den Staat nutzen sollen. Und deswegen halt auch beim Euro ist das Problem halt, dass der Staat in seinen Ausgaben beschränkt ist wegen diesen blöden Defizitregeln. Das heißt also, 3% darf das Defizit maximal betragen. Staatliche Ausgaben dürfen halt nur höher sein als die Steuereinnahmen in Höhe von 3% des Bruttoinlandsproduktes. Aber dadurch kann der Staat ja gar nicht das machen, was er eigentlich machen müsste, um halt die Infrastruktur umzubauen, um sie aufrechtzuerhalten, um neue Wohnungen zu bauen beispielsweise. Also es sind vor allem die politischen Regeln halt, die dafür sorgen, dass wir ein Problem haben. Aber der Finanzmarkt ist Teil des Problems und nicht die Lösung. Das heißt also, der Staat ist ja selber Geldschöpfer über die EZB, über die Bundesbank. Wir sind nicht auf das Geld der Finanzmärkte angewiesen. Auch in den Finanzmärkten werden irgendwelche Anleihen gehandelt, irgendwelche Aktien gehandelt. Aber das ist, der eine verkauft und der andere kauft. Das ist ein Austausch von Aktien gegen Geld, Geld gegen Aktien. Oder Wertpapieren gegen Aktien oder Wertpapieren gegen Geld und so weiter und so fort. Aber der Finanzmarkt ist nicht wesentlich. Das ist ein Portfoliosystem in Anführungsstrichen. Da werden halt Werte umgeschichtet. Da werden Assets verkauft. Aber das an sich erzeugt ja, das sind zwar Investitionen, aber es sind nur in Anführungsstrichen Finanzinvestitionen. Also wenn ich Ihnen eine Google-Aktie abkaufe für Euro, dann entsteht dadurch keine Beschäftigung und auch sonst nichts. Also die Finanzmärkte sind nicht so wichtig, wie sie gemacht werden. Da halte ich sozusagen die Wirtschaftspolitik für sehr viel wirkungsmächtiger.
Okay, soweit quasi verstanden. Was der Eindruck, den ich jetzt quasi gewinne aus der Diskussion, soweit wir sie bisher hatten, ist, dass MMT ja schon eher eine, ich sag mal, eine Wirtschaftstheorie mit einer Agenda sozusagen ist. Ja, du sprichst ja quasi immer davon, was es uns ermöglicht und was wir alles tun müssen. Und hier, wir können damit den Green New Deal finanzieren und wir können dieses tun und jenes strategische Ziel erreichen sozusagen. Ist es denn also quasi eine dezidiert linke Theorie irgendwo oder fließen da hauptsächlich deine Policy-Präferenzen sozusagen mit rein, wenn du das so erklärst? Also umgekehrt, könnte ich mir quasi vorstellen, dass jemand in Christian Lindners Finanzministerium ein totaler MMT-Fan ist und klassische CDU/FDP-Präferenzen mithilfe der MMT umzusetzen versucht? Oder ist das nicht so ein bisschen eine Contradiction in Terms sozusagen, dass das mit dieser Wirtschaftstheorie gar nicht möglich ist?
Nein, also die Theorie ist natürlich neutral. Ja, das heißt also, ähnlich wie die Gravitationstheorie weder links noch rechts ist, ist auch die Theorie, die erklärt, wie das Geld funktioniert, ist auch weder links noch rechts. Ja, also entweder wir beschäftigen uns mit der Geldschöpfung und sagen halt, okay, der Staat kommt über die Zentralbank sozusagen immer an Geld, sofern das politisch halt erlaubt ist. In der Eurozone, wie gesagt, war es halt so, dass Griechenland ist nicht das Geld ausgegangen. Es ist nicht so, dass die griechische Zentralbank auf einmal keine Euros mehr erzeugen konnte. Sie durfte nur nicht, weil das Konto der griechischen Regierung negativ war. Aber warum sollten wir solche politischen Regeln haben? Ja, das heißt also, es sind quasi die Frage halt, die MMT aufwirft, ist letztendlich, wie sollten wir die Regeln bezüglich des Geldsystems gestalten? Und jetzt sind wir natürlich in einer Phase in der Geschichte, wo gerade das Pendel sehr stark wieder Richtung freie Märkte geschlagen hat und wo sozusagen der Status quo einer ist, wo halt wir sehr viele Superreiche haben und sehr viele Superarme. Und wir haben die 99% und die 1%. Und in dieser Situation kommt jetzt hier MMT. Aber das ist sozusagen ja nicht, das haben wir ja nicht verbrochen, in Anführungsstrichen. Ja, es hätte ja auch sein können, dass MMT halt entwickelt wird in einer Zeit der 60er Jahre, wo wir sozusagen sowieso Wohlfahrtsstaat hatten. In Deutschland war das zum Beispiel so, dass die CDU den Wohlfahrtsstaat in Deutschland aufgebaut hat. Natürlich hatte die Bundesrepublik Deutschland keine Defizitgrenzen. Und natürlich wusste die Politik, dass so viel Geld ausgegeben werden konnte, wie halt benötigt wurde. Das heißt also, wir hatten schon mal den Konsens, dass quasi MMT richtig ist. Ja, also schauen Sie sich auch nur die Wirtschaftspolitik an in den 90er Jahren. Ja, erst mit dem Euro haben wir diese ganzen Defizitgeschichten bekommen. Und diese ganzen Beschränkungen letztendlich der Demokratie, um halt sozusagen den Staat klein zu machen. Und das goldene Zeitalter des Kapitalismus aber war ein Zeitalter, wo völlig klar war, dass der Staat Geld ausgeben kann, wenn er möchte. Die 50er, 60er, 70er Jahre des Wiederaufbaus, das ist das, worüber wir eigentlich sozusagen reden müssten. Wir hatten in den 60er Jahren beispielsweise, Ende der 60er Jahre, hatten wir Vollbeschäftigung, also eine Arbeitslosenquote von unter 1%, natürlich jetzt Westdeutschland, und eine Inflationsrate von um die 2%. Das hatten wir jahrelang. Ja, insofern, es geht. Ja, wir können Vollbeschäftigung und Preisstabilität haben. Und MMT ist natürlich quasi ein Werkzeug, eine Linse, was uns quasi erlaubt, darüber nachzudenken, wie wir das Gemeinwohl letztendlich fördern können und wie wir halt letztendlich die wirtschaftspolitischen Ziele erreichen können. Und da wir aber momentan meiner Meinung nach halt auf der Margaret Thatcher-Basis argumentieren und argumentiert haben seit 40 Jahren, also wir sind quasi jetzt in der öffentlichen Debatte, stehen wir extrem weit rechts in Anführungsstrichen. Und statt dass wir sozusagen halt neutral uns mit Geldschöpfung beschäftigen und mit den politischen Fragen, die das mit sich bringt, haben wir sozusagen eine rechte Ideologie, die auf Mythos und Mythen basiert. Ja, denken wir nur an die schwarze Null, an die schwäbische Hausfrau, an das Steuerzahlergeld. Das sind alles Mythen. Ja, insofern, in einer Zeit, in der quasi die Wirtschaftspolitik von Mythen geprägt wird, ja, die Allmacht und Unabhängigkeit der Zentralbank gehört ja auch noch mit dazu, etc. pp. In dieser Zeit ist es natürlich so, dass quasi MMT vielleicht sozusagen der politischen Linken mehr erlaubt, Politikmaßnahmen zu entwickeln, als es der Rechten erlaubt. Aber wir sehen zum Beispiel auch bei Christian Lindner, der Tankrabatt, ja, da hat keiner gefragt, wo das Geld herkommt. Ich habe gestern nochmal einen Artikel mir durchgelesen bei Spiegel Online und einen bei irgendwie T-Online. Da stand nichts von Finanzierung. Das heißt also, auch Christian Lindner weiß halt, dass das Geld da ist und dass er das Geld schöpfen kann. Natürlich fällt dann das Defizit im Zweifel ein bisschen höher aus, aber es macht ja nichts. Und komischerweise, wenn man immer irgendwas vorschlägt, was so ein bisschen progressiv ist, dann heißt das immer sofort, wie finanzieren wir das? Aber ein Tankrabatt, da wird die Frage nie gestellt. Ja, bei dem 100 Milliarden Sonderfonds für die deutsche Bundeswehr, keine Frage der Finanzierung. Ja, also man sieht halt sozusagen, klar, im politischen Prozess momentan muss alles, was progressiv ist, finanziert werden. Und alles, was irgendwie konservativ rechts ist, wird durchgewunken, ohne kritische Fragen. Und insofern, ja klar, das ist natürlich der Grund auch, warum gerade die politische Rechte auf MMT schlecht zu sprechen ist, weil die natürlich merken, dass wir letztendlich dieses politische Spielchen entzaubern. Und halt sagen, naja, ja, guckt euch doch mal an, die Christine Lagarde von der EZB hat im November 2020 auch gesagt, die EZB kann nicht pleite gehen und kann so viel Euros in Umlauf bringen, wie sie möchte. Ja, und das muss man erstmal einsinken lassen. Ja, das heißt also, wir können kostenlos unbegrenzt Geld erzeugen bei der Zentralbank. Und die Frage ist halt, wie viel Geld sollte der Staat ausgeben dürfen für das, was wir brauchen? Und da haben wir momentan Regeln, die das begrenzen. Und es wäre gut, darüber nachzudenken, ob wir diese Regeln nicht eventuell wegnehmen, weil wir einfach momentan brauchen wir einfach eine Transformation und da muss der Staat einfach eine große Rolle spielen. Das sage nicht ich, sondern das sagen zum Beispiel auch die deutschen Automobilunternehmen. Die sagen halt, wir brauchen ein paar Milliarden Euro für Infrastruktur, damit wir Elektroautos verkaufen können und das müsst bitte ihr bezahlen, deutsche Bundesregierung. Ja, das ist nicht MMT, das ist der deutsche Automobilunternehmenverbund. Ja, also sind also quasi die Autobauer, die halt sagen, wir müssen da mehr Geld ausgeben als Staat. Und das ist wichtig dann zu verstehen. Dann sagen wir quasi als MMT-Vertreter, ja, das ist möglich. Und wenn es da politische Regeln gibt, die dem entgegenstehen, dann kann man die beseitigen. Und mehr Geld ausgeben beim Staat führt nicht automatisch zu mehr Inflation. Wie gesagt, das hängt von Lohnentwicklung ab, das hängt von der Entwicklung ab der Erdölpreise. Ja, insofern ja, würden wir das dann quasi abnicken und halt sagen, ja, das geht. Und wenn jemand sagt, wie Christian Lindner, ich meine, das ist ja eine konservative Maßnahme, zum Beispiel jetzt beim Tanken sozusagen halt einen Rabatt da einzusetzen. Derjenige, der SUV fährt, hat natürlich da mehr von. Insofern, klar, natürlich lässt sich MMT auch anwenden für andere Sachen. Und wir haben ja auch quasi einen Status quo, wo alle Banken und alle, die in den Finanzmärkten arbeiten, die haben natürlich sofort begriffen, dass der Staat Geldschöpfer ist. Bei den Bailouts, das war die globale Finanzkrise von 2008, 2009, ist schon ein bisschen her, ja, da war das auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir retten jetzt die Banken und das machen wir, indem wir jetzt Steuerzahlergeld nehmen und erhöhen jetzt erstmal die Steuern oder wir machen das, indem wir die Staatsverschuldung erhöhen, sondern das war auch wieder so ein Fall, wo einfach nur die Politik gesagt hat, wir müssen jetzt handeln und dann machen wir das einfach.
Und ja, aber wir haben doch die Staatsverschuldung erhöht, oder? Ich meine, die Staatsverschuldungsquoten sind ja durch die Bankenrettung ziemlich in die Höhe gegangen.
Genau, aber das wurde sozusagen nicht so verkauft. Das heißt, die Finanzierungsfrage wurde auch da wieder ausgeblendet, sondern das war alles so ein bisschen undurchsichtig, was da genau passiert. Und wenn die EZB quasi Staatsanleihen ankauft, dann ist es ja auch, das sind keine Staatsausgaben, da steigt auch die Staatsverschuldung nicht. Ja, das ist quasi kostenlos für uns, wenn man so möchte. Ja, weil natürlich der Begriff der Kosten natürlich völlig fehl am Platz ist. Und an dieser Stelle sozusagen sieht man halt, dass die Finanzmärkte und die Banken, die haben schon längst verstanden, dass der Staat Geld schöpfen kann. Auch unbegrenzt und dass er sie immer retten kann, wenn es soweit kommt. Ja, aber die Leute haben das nicht begriffen. Und dadurch haben wir diese Asymmetrie, dass die Leute halt denken, oh, Staatsausgaben sind irgendwie schlecht und Staatsverschuldung ist schlecht. Und wenn wir mehr Geld ausgeben wollen für den Green New Deal, dann müssen wir überlegen, dass wir mehr Steuern zahlen. Das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Dadurch sozusagen werden diese Sachen halt am Boden behalten oder am Boden gelassen, weil quasi die Debatten in die falsche Richtung laufen, immer wieder diese Finanzierungsfrage vorgeschoben wird, die sich aber letztendlich so ja gar nicht stellt. Insofern, wenn der Staat jetzt mehr Geld ausgibt, dann zahlen diejenigen mehr Steuern, die halt mehr Einnahmen haben durch die zusätzlichen Staatsausgaben. Aber das wird ja auch für die halt okay sein.
Ja, das ist auch diese ganze Gedanke mit der politischen Dimension sozusagen, also wie das geframed wird sozusagen. Das war auch das erste Mal, als ich mich quasi in Anführungszeichen etwas professioneller mit der MMT beschäftigt habe. Da habe ich damals einen Artikel geschrieben, ich habe den genannt Modern Monetary Framing, weil der relevante Punkt quasi politisch gesehen ist ja der, dass die MMT im Endeffekt eine Erlaubnis ausstellt, sozusagen, an die Politik mit den bisherigen Regeln zu brechen. Ich habe da den Vergleich aufgemacht mit der Laffer-Kurve. Dieser berühmte Ökonom, der wahnsinnig viel Einfluss hatte in den USA in den frühen 80er Jahren, der hat ja die Behauptung aufgestellt, dass man mit dem Leitzins quasi die Inflation steuern kann. Also man entscheidet sich quasi zwischen der Inflationsrate und der Arbeitslosenrate und der Staat kann da sozusagen über die Geldpolitik einen Sweet Spot finden im Endeffekt. Und das war im Endeffekt die große Story, mit der dann die ganze folgende Politik verkauft wurde, von der du ja gerade auch diverse negative Auswirkungen beschrieben hast, und mit der das Ganze dann letzten Endes legitimiert wird, wo ja auch diese ganze Frage von demokratischem Geld reinkommt, weil das Geld ja aus Sicht bestimmter herrschender Eliten sozusagen eben nicht demokratisch sein soll. Die Argumentation ist ja da häufig, dass wenn der Staat, also wenn das Geld quasi demokratisiert wird und wenn der Staat tatsächlich beliebig Geld schöpfen kann, wenn der also nicht geblockt ist sozusagen durch diese vergleichsweise arbiträren Regeln, dass er dann über die Stränge schlägt sozusagen und dass dann Geld in den Umlauf geschwemmt wird und dass es dann zu Inflation kommt. Und ich habe das Gefühl, dass das Fehlen eines überzeugenden Gegennarrativs sozusagen in den Jahren, sagen wir mal so ungefähr 1980 fortfolgende, ein ganz, ganz großer Faktor da drin war, dass die Linke, wie du das vorher kritisiert hast, dieses ganze Framing im Endeffekt übernommen hat von wir müssen das alles finanzieren und so weiter und so fort. Und ich sehe die MMT quasi völlig unabhängig davon, ob das alles stimmt oder nicht, als quasi einen potenziellen Ausweg aus diesem politischen Dilemma, das die da haben, und dass das quasi ein Erklärungsmuster bietet, eine Erlaubnis für Politiker und Politikerinnen, die da jetzt quasi progressive Ziele verfolgen, Stichwort Green New Deal und so weiter und so fort, dieses Geld sozusagen in Umlauf zu bringen. Wie würdest du diese ganze Thematik bewerten, was das anbelangt?
Ich würde es genauso sehen wie du, aber ich würde es halt genau auf den Kopf stellen sozusagen oder vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Also es ist nicht so, dass quasi wir mit unserer MMT quasi theoretisch fundieren, was andere Politikerinnen und Politiker jetzt irgendwie machen wollen, sondern ich würde halt das positiv formulieren, halt sagen, okay, Leute, die quasi das Geldsystem verstanden haben, die verstehen quasi, was möglich ist, und sagen halt, hey, Moment mal, das ist doch eine tolle Idee. Ja, so würde ich das verkaufen halt. Das heißt also auch Alexandria Ocasio-Cortez zum Beispiel in den USA, die hat auch MMT verstanden und hat halt gesagt, wir machen sowas wie eine Jobguarantee, dass halt die Leute, die keine Arbeit haben, weil sie keinen Arbeitsplatz finden, nicht weil sie halt irgendwie nicht arbeiten wollen oder können. Ja, wir wollen halt dafür sorgen, dass der Staat halt sagt, okay, solche Leute würden wir im Zweifelsfall einstellen. Ja, dass gerade dort, wo halt in der Peripherie vor allen Dingen halt noch ziemlich hohe Arbeitslosigkeit ist, ja, was in Deutschland nicht unbedingt gerade so ein Problem ist, aber dass da sozusagen die Leute dann halt auch merken, ah, okay, der Staat gibt uns nicht einfach verloren. Das heißt also, und das ist ja auch richtig gesagt, im neoliberalen Konsensus war das halt so, dass die Zentralbank halt Arbeitslosigkeit erzeugt, auch Massenarbeitslosigkeit erzeugt. Und das war quasi gerechtfertigt mit dem Argument, dass das halt die Inflationsrate bekämpft. Das ist der Preis quasi, den wir in Anführungsstrichen zahlen müssen, aber den natürlich bei uns in Deutschland letztendlich vor allem die Ostdeutschen gezahlt haben, die quasi mit ihrer Hartz-IV-Arbeitslosigkeit dafür gesorgt haben, dass die Nachfrage geringer war und damit die Preise halt nicht so stark gewachsen sind und auch die Löhne nicht so stark gewachsen sind, weil die Unternehmen immer gesagt haben, naja, wenn ihr höhere Löhne wollt, dann würden wir im Zweifelsfall euch feuern und dann nehmen wir noch ein paar neue Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Ostdeutschland auf, die freuen sich über so einen Billiglohn in Anführungsstrichen. Oder wir gehen nach Osteuropa. Also dieser politökonomische Prozess in Anführungsstrichen, der würde natürlich dann gekontert werden. Und dann würde quasi der Staat wieder dafür sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder ein bisschen mehr Macht haben, weil sie dann halt eine Option haben. Also wenn die Leute halt jetzt wie momentan halt Pakete ausfahren für Amazon und da irgendwie Hungerlöhne bekommen, mehr oder weniger, dann machen die das halt nur, weil es keine Alternative gibt. Und wenn der Staat aber sagen würde, für 10 Euro die Stunde würden wir euch einstellen in der Jobgarantie, die halt entsprechend von der Bundesregierung bezahlt wird und die wahrscheinlich auch, vielleicht würde die in Deutschland, muss man kurz überlegen, wie viel würde die kosten, vielleicht maximal irgendwie 30 Milliarden Euro pro Jahr oder sowas, was halt ja, deutlich geringer ist als Etats für die Bundeswehr oder ähnliches. Da wäre es halt sehr sinnvoll, dass der Staat halt eingreift in die Machtverteilung, weil ansonsten die Machtverteilung ja komplett aus den Fugen geraten ist. Das heißt also, auch das ist ja eigentlich in der Volkswirtschaftslehre auch ganz, ganz klassisch Bestandteil des Programms. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ressourcen zu verwalten. Einmal die Demokratie, jeder Mensch eine Stimme, und einmal den Markt, jeder Euro eine Stimme. So, und natürlich ist es halt so, dass in Berlin dann halt entsprechend bei Hauspreisen von über 1 Million Euro nur noch Häuser für Reiche gebaut werden. Ja, die Leute, die halt nicht zu den obersten 10% gehören, die können sich dann halt keine Häuser mehr leisten. Aber das ist natürlich, das müssen wir nicht hinnehmen, in Anführungsstrichen. Ja, und natürlich ist dann die MMT die Theorie, die halt sagt, Leute, wir können quasi Probleme, gesellschaftliche Probleme politisch lösen. Ja, ihr müsst jetzt nicht alle verzweifeln, halt sagen, ich habe halt kein Haus, weil ich so wenig verdiene. Ja, weil ich nicht zu den obersten 10% gehöre. Das wäre die individuelle Blickweise. Und dann würde man halt verzweifeln, halt sagen, ach ja, schade, liegt an mir. Aber so ist das ja gar nicht oder so muss es gar nicht sein, sondern die MMT sagt halt, hey Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr das lösen und halt sagen, wir machen statt sozialen Wohnungsbau kommunalen Wohnungsbau, das auch für die Mittelschicht und alle drunter gebaut wird und dass der Staat sozusagen wie in Wien beispielsweise dann halt einfach eine größere Rolle spielt. Ja, zum Beispiel Preiskontrollen werden auch mal so skandalisiert, aber ich meine, jeder von uns weiß halt, dass Mieten zum Beispiel in Deutschland nicht einfach so erhöht werden können und das ist gut. Ja, die dürfen nur unter gewissen Umständen erhöht werden. Und das macht halt auch Sinn, weil halt, ich meine, wenn wir aus unserer Wohnung raus müssen, das ist ein Riesenproblem für uns. Insofern, das ist auch so ein Mikromonopol, würde ich behaupten. Ja, das heißt also, jeder von uns möchte gerne da wohnen bleiben, wo er ist. Sofern jetzt die Wohnung nicht zu schlimm ist. Aber es wäre halt fürchterlich, wenn der Vermieter halt sagen würde, ich erhöhe jetzt auch wegen der Inflation die Miete jetzt für 2022 um 5%. Dann würden wir ganz schön sparsam gucken. Ja, also wenn das möglich wäre. Insofern auch da ist es völlig berechtigt und eigentlich auch kompletter Konsens, dass halt auch im Immobilienmarkt natürlich Preiskontrollen da sind und die Preise nicht einfach frei und willkürlich gesetzt werden dürfen. Das ist das, was die MMT natürlich sozusagen halt möglich macht, dass wir halt sagen, es gibt eine Möglichkeit, dass wir halt die Wohlfahrt durch die Einschränkung von Märkten wieder erhöhen, aber natürlich sozusagen nur dort, wo die Machtverhältnisse so dermaßen, ja, ungerade sind, also krumm sind, dass sich da eine Verbesserung erwarten lässt. Das heißt also ich würde nicht argumentieren, ich kenne auch keinen anderen, der auf Grundlage der MMT argumentiert, dass wir zum Beispiel Bäckereien verstaatlichen müssen, weil dann wahrscheinlich die Brotpreise niedriger sind und die Qualität besser. Ja, also es geht nicht jetzt darum, dass wir halt sagen, wir wollen irgendwie Planwirtschaft einführen, staatlicher Art in allen Bereichen, sondern wir sagen halt, naja, wir wollen die private Planung da haben, wo sie sinnvoll ist, ja, und wo sie keinen großen Schaden anrichtet, wenn es mal daneben läuft. Aber der Staat muss schon dafür sorgen, wie auch im Bereich der Immobilien beispielsweise und auch öffentlicher Personennahverkehr, dass da, wo es halt essentiell wichtig ist, dass da sozusagen die Sachen laufen. Und die meisten Unternehmen sind da auch froh darüber, dass es so ist. Also auch in Deutschland die Unternehmen, die sagen ja auch nicht, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr privatisieren, weil das dann effizienter wird. Hab ich noch nie gehört. Ja, insofern, das ist auch Konsens. Insofern, ich glaube, die MMT ist letztendlich sehr viel nuancierter, als das häufig in der Debatte dargestellt wird. Aber die Debatte ist halt auch sehr politisch und wir sind natürlich eher Wissenschaftler. Deswegen für uns ist das alles immer sehr grau und in der Debatte, wie gesagt, schaut es dann manchmal schwarz-weiß aus. Ich glaube, die MMT sagt ja auch nicht, wir sollen irgendwie die Staatsaufgaben auf unendlich drehen oder sowas, sondern wir sagen halt, naja, da wo noch Ressourcen frei sind, ja, am Geld wird es nicht scheitern, dann nutzt doch die Ressourcen. Wir brauchen doch nicht irgendwie in der Eurozone halt irgendwie Millionen von Arbeitslosen. Wir haben genug Probleme, lasst uns die doch angehen. Und ja, das wäre sozusagen dann gar nicht so eine große Umkehr sozusagen. Ich glaube, in der Anwendung würde man sozusagen eine Politik, die auf der MMT basiert, also quasi Politik, die informiert ist durch die Ideen der MMT, die würde gar nicht sich so anders anfühlen. Wir hätten halt weniger Arbeitslosigkeit und wir hätten sozusagen ein kleines bisschen weniger privatwirtschaftliche Initiative, in einigen Bereichen, aber dafür wahrscheinlich auch mehr privatwirtschaftliche Initiative in anderen Bereichen. Auch beim Green New Deal entstehen ja sehr viele Arbeitsplätze wahrscheinlich im privaten Sektor, weil der Staat natürlich Windmühlen oder besser gesagt Windräder nicht alleine baut und auch an Offshore-Windparks nicht alleine erzeugt, sondern da auch auf private Unternehmen zurückgreift.
Gerade zu dem Stichwort Jobgarantie hätte ich noch eine kurze Verständnisnachfrage. Ist da die Idee, quasi diese Jobs als letzten Endes, ich sage mal despektierlich, Schrottjobs quasi zu machen, die halt im Endeffekt körperliche Arbeit oder zumindest niedrig qualifiziert und nicht besonders gut, oder soll das bei so einer Jobgarantie auch differenzierter sein und im Endeffekt auch Akademikerjobs vorhalten, die halt dann für, was weiß ich, 12 oder 14 Euro die Stunde vom Staat quasi garantiert werden?
Ja, die Idee ist schon halt, dass alle, die halt einen Jobgarantiejob haben wollen, so eine Art Jobgarantie-Datenbank haben. Und da sind dann auch Jobs sozusagen im gesamten Spektrum. Allerdings ist der Lohn halt so, dass das eigentlich ein Lohn ist, der überall gleich ist. Also das heißt, Akademikerinnen und Akademiker bekommen nicht mehr Geld als Leute, die vielleicht gar keine Ausbildung gemacht haben, noch nicht mal. Sondern die Idee ist ja auch, dass man halt sagt, okay, wer halt quasi arbeiten möchte, aber keine Stelle findet, der bekommt quasi... Ja, eigentlich befristet, aber es ist unbefristet. Aber die Idee ist quasi, diese Jobgarantie soll möglichst klein ausfallen. Ja, das heißt also, wenn der Staat halt Leute anheuert, dann sollen die Leute einen Anreiz haben, dass sie nachher wieder in den privaten oder öffentlichen Sektor wechseln. Und die Unternehmen sagen ja auch immer, sie stellen halt ungern Arbeitslose ein. Ja, gerade Langzeitarbeitslose. Es wäre viel besser für die Unternehmen, wenn die aus der Jobgarantie heraus halt Leute einstellen können. Die Leute aus der Jobgarantie freuen sich dann, weil sie halt ein höheres Gehalt bekommen und wahrscheinlich auch eine andere Perspektive. Die Jobgarantie-Jobs gibt es auch als halben Job sozusagen, also halbtags kann man das machen. Leute, die vielleicht vielleicht nur ein halbes Jahr arbeiten wollen, weil sie vielleicht ein anderes halbes Jahr nicht da sind oder so. Auch da ist es halt dann sehr flexibel. Aber die Jobgarantie ist sozusagen eher das letzte Puzzlestück in dieser Makropolitik. Je kleiner die ausfällt, desto besser. Eigentlich sollen quasi die staatlichen Ausgaben und Steuersätze so mit den Sparwünschen der Bevölkerung zusammenspielen, dass wir mehr oder weniger Vollbeschäftigung haben und dass alle, die Arbeit suchen, auch einen Arbeitsplatz finden. Natürlich ist es auch okay, dass einige Arbeitsplätze sozusagen nicht besetzt werden, gerade wenn Unternehmen einfach sehr wenig Lohn bieten. Das heißt also, das, was auch mal als Fachkräftemangel beschrieben wird, ist eigentlich ja nur eine Knappheit von Fachkräften, ja, weil einfach gerade in der Pflege zu den niedrigen Löhnen möchte kaum jemand arbeiten. Ja, wenn man höhere Löhne zahlen würde, dann würde sich das sofort verändern. Ja, mit Hilfe der MMT kann man ja auch sofort sagen, systemrelevante Arbeitsplätze, die halt staatlich bezahlt sind, die müssten halt entsprechend höhere Löhne zahlen. Insofern, da muss der Staat einfach auch die Verantwortung dann übernehmen und halt sagen, okay, wir sorgen dafür, auch vielleicht durch Mindestlöhne in den systemrelevanten Arbeitsplätzen. Ja, auch zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse, da kann der Staat halt auch sagen, bei solchen Arbeitsplätzen, ja, 15 Euro die Stunde ist da jetzt der Mindestlohn. Das wäre politisch gesehen möglich und leisten können wir uns das auch, das Geld wäre da. Also der Staat hat halt sehr viel mehr Möglichkeiten quasi einzugreifen und die gerade auch in die Löhne mit einzugreifen, was glaube ich sehr, sehr notwendig ist. Das heißt also, wenn wir jetzt zurückgehen in die 70er Jahre, würde ich halt sagen, naja, eigentlich läuft doch alles ganz gut von den Löhnen her. Insofern, klar haben wir die MMT verstanden, dass der Staat Geld ausgeben kann, aber die Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel und auch die Richterinnen und Richter, die haben genug als Beamte. Aber heute ist es nicht mehr so. Also auch, war früher halt ein Professor, war ein richtig guter Beruf, was das Geld anbelangt. Ich bin übrigens keiner. Aber heute ist das im Vergleich zum Manager, ist das nicht viel. Ja, also die Löhne haben sich sehr stark auseinanderentwickelt und wir müssen aber aufpassen, dass nicht zu viele Leute in Bereiche der Wirtschaft abwandern, wo letztendlich der Beitrag zum Gemeinwohl letztendlich null oder negativ ist. Also auch an den Finanzmärkten, ja, wer in den Portfolios irgendwelche Aktien hin und her schiebt, der verteilt sozusagen die Profite neu, aber der schafft nichts, was wir konsumieren können. Das ist eigentlich, also da hat Marina Mazzucato auch gerade den richtigen Riecher gehabt. Es geht ja um Wertschöpfung und Wertabschöpfung, was jetzt nicht mehr MMT ist, aber diese Frage müssen wir uns halt stellen. Ja, also wo ist bei uns die Wertschöpfung? Und das sollten wir letztendlich auch fördern. Und das sollte auch in der Jobgarantie, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, halt passieren, dass die Leute halt einen Job haben, wo sie halt sagen, ja, das erfüllt mich auch. Das soll kein Bullshit-Job sein, in den Worten von David Graeber, sondern es sollen halt sinnvolle Jobs sein, die halt das Gemeinwohl erhöhen. Und ja, in dem Sinne sozusagen ist die Jobgarantie halt zu sehen. Ja.
Wir haben ja schon ein paar Mal angesprochen gehabt, diese Probleme bei der Monopolbildung und quasi dem Missbrauch der bisherigen Theorie und der bisherigen staatlichen Einrichtung für die Zwecke einer gewissen Elite. Und gleichzeitig, wenn ich die Lösungsvorschläge sozusagen höre, die du bringst, da haben wir ja einen Staat im Endeffekt, der hier sinnvolle Entscheidungen trifft. Aber wie schützen wir uns quasi, angenommen, wir bringen die MMT rein und wir machen das alles so, wie schützen wir dann uns gegen das, wie das so schön heißt, das Elite-Capture oder Regulatory-Capture, also dass quasi mächtige Interessen, die können ja durchaus auch quasi, wir sehen es ja beim Tankstellensozialist Lindner, wir sehen ja quasi, dass diese ganzen Mechanismen auch problemlos quasi auch hier für die 1% gebraucht werden können und dann eben nicht so diese tolle Demokratie rauskommt, die dann der Mehrheit der Menschen und der Wohlfahrt des Landes dient. Also was ist da dann quasi hier die Sicherung da dagegen?
Ja, ich würde mal behaupten, dass, wie ich schon vorhin gesagt hatte, die Banker und die Leute an den Finanzmärkten, die haben das schon immer verstanden, dass der Staat Geldschöpfer ist und dass das mit der staatlichen Geldschöpfung halt für sie auch vorhanden ist in Form von Bailouts. Und ich glaube, wenn quasi die anderen 99% es auch verstehen, dann wird quasi der Verteilungskampf nochmal anderer werden. Das ist so ein bisschen so, als wenn wir uns an die PlayStation setzen und die einen haben den Controller in der Hand und die anderen wissen noch nicht mal, dass es einen Controller gibt und wundern sich, dass sie immer nur auf die Socken bekommen in dem kleinen Spielchen da auf der PlayStation. Ja, das heißt also, wenn wir halt wissen, dass der Staat halt auch bei den Steuern sozusagen gar nicht unser Geld braucht, um seine Ausgaben zu finanzieren, dann können wir natürlich auch das Steuersystem sehr viel stärker auf soziale Gerechtigkeit drehen und halt zum Beispiel erstmal sagen, okay, Mehrwertsteuer ist doch eigentlich ein Problem, weil vor allen Dingen halt ärmere Leute das zahlen und es bei denen halt mehr wegfrisst als bei Reicheren. Insofern, gleichzeitig könnte man die Steuern halt auf Einkommen erhöhen, marginal. Das heißt also, wir müssten eigentlich quasi das rückgängig machen, was wir in den letzten Jahrzehnten halt gemacht haben, ja, auch unter Rot-Grün beispielsweise gemacht haben in den 2000er Jahren, dass wir da sozusagen diese Sachen wieder zurückdrehen und halt sagen, Steuersätze sind nicht dazu da, damit der Staat sich finanziert oder die Steuerzahlung an sich, sondern es ist dazu da, dass wir hier soziale Gerechtigkeit bekommen. Ja, und deswegen drehen wir das jetzt zurück. Und ich habe nicht jetzt das Vertrauen in die Demokratie in dem Sinne, dass wir dann keine Fehler machen als Gesellschaft. Aber ich denke mal, dass es okay ist, als Gesellschaft Fehler zu machen in der Demokratie. Das halte ich für besser, als wenn wir Fehler machen durch Eliten, die nicht legitimiert sind demokratisch und die aber in den letzten 20, 30 Jahren sozusagen technokratisch gesehen immer mehr Einfluss bekommen haben, sodass wir eigentlich gar nicht mehr als Wählerinnen und Wähler die Zügel in der Hand halten und kaum noch Entscheidungen selber treffen dürfen. Also ich finde es auch ganz, ganz wichtig, beispielsweise bei einem Green New Deal, dass möglichst auf der untersten Ebene, auf der kommunalen Ebene entschieden wird, wie das Geld sozusagen verwendet wird, um halt eine sozial-ökologische Transformation anzustoßen. Ja, dass die Leute halt merken, ja, wir können da mitentscheiden. Ja, wollen wir eine Straßenbahn haben, wollen wir ein Bussystem haben oder U-Bahn oder wollen wir irgendwie Leihfahrräder nochmal aufbauen oder wollen wir Elektroautos mit Ladestellen aufbauen? Welche Infrastruktur passt zu unserem, ja, passt zu unserer geografischen Situation? Also das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass die Leute genau diese fachlichen Fragen diskutieren und nicht immer nur die Frage, woher das Geld dann irgendwie kommen soll. Also ich habe da sozusagen auch keine, ich glaube nicht, dass wir ins Nirvana kommen, wenn die Leute MMT verstanden haben, aber ich glaube, dass wir einige Probleme lösen können, die wir dringend lösen müssen. Aber natürlich werden wir beim Lösen dieser Probleme neue Probleme erzeugen, die wir dann später mit Hilfe von anderen Theorien wieder lösen müssen. Insofern, MMT ist nicht das Ende der Wirtschaftsgeschichte oder der Wirtschaftstheorie, sondern es bietet quasi eine Brille, die momentan sehr gut zu den Problemen passt, die wir haben. Aber da halt die Politik am Ruder ist sozusagen, würde ich natürlich niemals behaupten, dass die MMT selbst irgendwelche Probleme lösen würde. Sondern es kann halt nur sein, dass die Leute eventuell das Geldsystem jetzt ein bisschen besser verstehen und die Probleme, die wir haben. Und dass wir dadurch sozusagen besser fokussieren können und eventuell politische Vorschläge bekommen, die uns dann weiterbringen. Weil uns sicherlich die letzten Jahrzehnte die politischen Veränderungen nicht weitergebracht haben als Gesellschaft, würde ich mal behaupten.
Das klingt doch nach einem sehr geeigneten Schlusswort für diese super spannende Diskussion. Vielen Dank. Ich habe schon am Anfang mal ganz kurz erwähnt, du hast ja auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, das heißt schlichtweg Modern Monetary Theory. Das ist erschienen in dieser Reihe Essentials von dem Beck Verlag, war das, glaube ich. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Gibt es darüber hinaus Dinge, die du uns empfehlen würdest, wenn ich mich jetzt für MMT interessiere? Wo lese ich quasi weiter? Welche Seiten besuche ich? Wo gehe ich hin?
Danke für den Hinweis. Das ist bei Springer erschienen übrigens. Die waren sehr nett, deswegen möchte ich das auch nochmal erwähnen hier. Wenn man sich weiter interessieren möchte oder informieren möchte zum Thema, es gibt einmal die Pufendorf-Gesellschaft, die man einfach googeln kann, pufendorf-gesellschaft.org. 2014 von mir mitgegründet noch. Da setzen wir uns dafür ein, dass wir halt auch informieren und auch Material zur Verfügung stellen, Videos und Texte und so weiter. Dann gibt es noch modernmonetarytheory.de, wo es auch einen Link gibt zu den Büchern von Maurice Höfken und mir, wo es auch einen Link gibt für eine Facebook-Gruppe, wo man diskutieren kann. Und ansonsten kann man mich auch bei Twitter verfolgen, unter dehents. Und ja, ich glaube, das sind die ersten Anlaufstellen. Und ich bitte sozusagen auf jeden Fall um Geduld. Das heißt also, ich muss halt sagen, ich halte mich nicht für übermäßig intelligent. Ich habe Monate gebraucht auch, um MMT zu verstehen. Und ich musste noch sozusagen auch das aus dem Kopf wieder rausbekommen, was ich vorher meinte, verstanden zu haben. Also es dauert einfach. MMT ist nichts, was man sich mal kurz irgendwie durchlesen kann. Und dann ist das sofort sozusagen halt eingesunken und man hat es verstanden. Sondern wir müssen uns damit über so einen längeren Zeitraum beschäftigen. Und letztendlich kann ich aber nur auch darauf hinweisen, je weniger Sie schon gehört haben von Volkswirtschaftslehre und von Theorie, desto einfacher wird es, weil MMT halt schon intuitiv ziemlich gut verständlich ist, würde ich mal behaupten. Ja, also wenn man das einmal erklärt bekommen hat, dann ist es einfacher zu verstehen, als wenn das jetzt ein Studi ist, der schon mal was gehört hat von dem Geldschöpfungsmultiplikator oder der irgendwie mal so ein finanzwissenschaftliches Buch in der Hand gehabt hat und dann wieder davon ausgeht, dass Steuern und Staatsanleihen den Staat finanzieren. Also ich glaube schon, dass das Verständnis des Geldsystems halt nicht so schwierig ist. Das habe ich auch aus der eigenen Lehrerfahrung sozusagen mitgenommen. Also wenn ich ein Semester lang Kurse mache zu MMT, ja, 12 Vorlesungen, à 2 Stunden, danach haben die Studis das schon verstanden. Je jünger sie sind, desto besser ist es. Und kritische Fragen sind immer gut. Ja, also wenn Sie sich damit beschäftigen, auch auf Twitter, stellen Sie mir eine Frage auf Twitter oder per E-Mail oder bei der Facebook-Gruppe. Wir versuchen uns darum zu kümmern, sofern die Zeit das zulässt. Also nicht innerhalb von Minuten, aber innerhalb von Tagen hoffentlich. Das ist ganz wichtig, dass die Erkenntnis kommt über die Diskussion und über die Debatte und über das Beschäftigen mit der Materie. Bitte nicht auf die Idee kommen, dass irgendwie MMT-Ökonomen Top-Ökonomen sind und alles, was die sagen, ist richtig. Das ist nicht der Fall. Wir wollen eine Debatte anstoßen, dass die Leute das Geldsystem am besten diskutieren und dass wir überlegen gemeinsam, wie können wir die Regeln bezüglich des Geldsystems verbessern, damit wir sozusagen in der realen Welt bessere Ergebnisse haben für die Mehrheit von uns, für uns alle. Ja, dass einige dabei wahrscheinlich verlieren werden und vielleicht auch die Kohlekonzerne eventuell nicht dabei gut wegkommen, ja, wissen wir alle, das wird so sein. Aber ja, das ist sozusagen Teil des politischen Prozesses, nicht Teil von MMT. Bei uns geht es nur um die Frage, halt, wie funktioniert es mit dem Geld? Und das steht im Vordergrund. Und wenn man das einmal verstanden hat, sozusagen, glaube ich, dann kann man auch die Probleme in der Gesellschaft sehr viel besser anpacken. Ja, vielen Dank für das Interview.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, es hat auch unseren Hörerinnen und Hörern sehr gefallen. Und alle schalten wieder ein beim nächsten Mal bei den Bohrleuten. Bis dahin, viel Spaß und noch einen schönen Tag allerseits. Tschüss.